Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Studio ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. 534 Corona-Fälle in Deutschland Stand heute, aber kein Todesfall. In Italien sieht die Bilanz anders aus. Dort sind bereits 148 Menschen gestorben. Woran liegt es, dass das Virus mehr oder weniger heftig zuschlägt? Und stimmt das überhaupt? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Beginnen werden wir aber dort, wo Corona noch nicht angekommen ist. Jenseits des Polarkreises, auf der Polarstern. Seit mehr als 5 Monaten ist der Forschungseisbrecher unterwegs. Im Rahmen einer einzigartigen Expedition treibt er eingefrorene Meereis über das Nordpolarmeer, um Ozean, Atmosphäre und Lebewesen in einer der unzugänglichsten Regionen der Welt zu erforschen. Ein Jahr soll die Expedition dauern, aber die Besatzung wird regelmäßig ausgetauscht. Die erste Gruppe ist bereits zurück und mit einigen von ihnen hat Monika Seinsche gesprochen.
Marcel Nikolaus ist eigentlich Meereisphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Auf der Polarstern aber war er in erster Linie als Stadtplaner gefragt. Als der Eisbrecher im Oktober an einer Eisscholle festgemacht hatte, begann seine Arbeit. Er war für den Aufbau des Eiscamps rund um das Schiff verantwortlich.
Also wir haben viele, wie wir Cities nennen, also so kleine Regionen auf der Scholle, wo die Atmosphärenmessungen sind, da stehen ganz viele Wetterstationen, wo Zelte sind, in denen Löcher in den Boden sind, um zum Beispiel mit einem Tauchroboter zu tauchen oder um den Ozean zu beproben. Wir bauen viele Flächen auf, die wir erstmal nur markieren oder absperren, könnte man sagen, weil wir ein Jahr lang Schneeproben nehmen wollen. Da kann natürlich jetzt im Januar keiner durchfahren mit dem Ski, damit dann im Mai hinterher einer den Schnee beprobt.
Wege mussten zwischen den einzelnen Messstationen freigeschaufelt, Stromkabel verlegt werden. Und das Ganze immer wieder von neuem. Denn ständig taten sich Risse und Spalten in der Eisscholle auf. Insgesamt sei das Meereis wesentlich dynamischer, als er erwartet hatte, sagt Marcel Nikolaus.
Natürlich wussten wir vorher, das Eis wird aufreißen, das Eis wird Presseisrücken bilden, das Eis wird sich verschieben. Aber dass wir wirklich ohne Übertreibung jede Woche am Camp umgebaut haben, weil es irgendwo aufgerissen ist oder anders wieder zusammengeschoben wurde, Geräte von Presseisrücken verschluckt wurden. In dem Umfang hatten wir es nicht erwartet. Und das liegt daran, dass das Eis dünner und mobiler ist, als es zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren gewesen wäre.
Sein Kollege Stefan Hendricks hat während der Expedition die Dicke des Meereises untersucht.
Also normalerweise ist es so, dass da immer am Anfang, so direkt nach dem Sommer, ist das Eis noch sehr, sehr dünn, bricht sehr schnell und das ist so häufig gebrochen ist und sich häufig bewegt hat. Und es hat sich viel länger in den Winter fortgesetzt, als wir es eigentlich alle gedacht haben.
200 Kilometer sind die Forscher mit der Eisscholle Richtung Nordpol getrieben. Die meiste Zeit davon in völliger Dunkelheit. Fast wöchentlich gab es einen Eisbärenalarm im Forschungscamp rund um das Schiff. Mitte Dezember dann ging es für die ersten Forscher nach Hause.
Als erstes sind wir mit Kollegen schick essen gegangen mit einem großen Salat und Sachen, die wir sonst so zuletzt an Bord etwas vermisst haben.
Denn nach über 3 Monaten Expeditionsdauer gab es auf dem Schiff Gemüse nur noch tiefgekühlt oder aus der Konserve. Seitdem Marcel Nikolaus und Stefan Hendricks die Polarstern verlassen haben, hat sich die Meereisdicke rund um das Forschungscamp noch einmal verdoppelt auf etwa 160 Zentimeter. Dadurch gab es jetzt beim aktuellen zweiten Wechsel der Besatzung starke Verzögerungen. Der russische Versorgungseisbrecher brauchte 2 Wochen länger als geplant, um sich zur Polarstern durchzukämpfen. Es ist aber auch das erste Mal überhaupt, dass ein Schiff aus eigener Kraft so früh im Jahr so weit nach Norden vorgedrungen ist. Der nächste Schichtwechsel im April wird dann mit einem Flugzeug stattfinden, da das Eis bis dahin noch dicker werden soll. Auch Marcel Nikolaus wird so auf die Polarstern zurückkehren für die dann 4. Etappe.
Aber kommst du in den Keller, in den Gitterkäfig rein?
Ja.
Kannst du mir die bitte mal aufmachen?
Bis dahin verbringt er viel Zeit im Keller des Alfred-Wegener-Instituts.
So, danke dir. So, das ist unser Entwicklungskeller hier sozusagen, genau.
Die meisten Geräte, die während der Mosaik-Expedition im Einsatz sind, gibt es nicht im Baumarkt zu kaufen. Die Forscher entwickeln und bauen sie selbst.
Und hier stehen wir jetzt gerade vor dem Prototypen der nächsten Generation, mit dem wir dann noch präziser und noch zuverlässiger vor allem auch Eisdicken messen können.
Auf einem Rollwagen aus Holz liegt ein langes Gestell aus grauen Röhren und schwarzen Kabeln. Das Ding wird später einmal unter einem Flugzeug hängen und Eisdickenmessungen aus der Luft ermöglichen. Dafür erzeugt es mit einer Spule ein elektromagnetisches Feld, das mit dem Wasser und dem Eis wechselwirkt. Die elektrische Leitfähigkeit sei im Wasser deutlich höher als im Eis, sagt Stefan Hendricks. Dort, wo sie schlagartig zunimmt, erkennt das Gerät so die Unterseite des Meereises.
Also das Gerät selber misst sehr genau den Abstand zwischen sich selber und dem Ozean. Jetzt unabhängig davon, ob da mehr Eis im Weg ist oder nicht. Und es hat auch noch einen zusätzlichen Laserabstandsmesser. Der misst uns den Abstand zur Eisoberseite. Und die Differenz von den beiden Abständen ist einfach direkt Eisdicke. Und das können wir 10 Mal pro Sekunde machen. Und so kriegen wir ein sehr, sehr genaues Bild von der Eisdicke entlang dem Track, wo wir langfliegen.
Im nächsten Jahr soll der Prototyp aus dem Keller zum Einsatz kommen. Mit seinem Vorgängermodell wird Stefan Hendricks in diesem Frühjahr schon Meereismessungen in der Umgebung der Polarstern machen.
Eine Zwischenbilanz von der Mosaik-Expedition. Monika Seinsche hat mit ersten Rückkehrern gesprochen. 148 Tote. Für manche Zeitung ist das die Vorlage für eine vordergründige Frage. Ist das Virus in Italien tödlicher als in Asien? Der nächste Gedanke stellt sich beim ein oder anderen da ganz schnell ein. Die Epidemie schreitet voran, sie wird gefährlicher, weil das Virus sich verändert. Dem wollen wir jetzt mal nachgehen und die Fakten sichten, die dazu auf dem Tisch liegen. Im Studio ist dazu mein Kollege Arndt Reuning. Arndt, nach allem, was wir bis heute wissen, ist das Virus in Italien tödlicher als das in Asien?
Naja, das können wir so, glaube ich, nicht sagen. Das wäre nicht ganz seriös. Und man muss vorsichtig sein, ob denn die Zahlen überhaupt miteinander vergleichbar sind. In Italien sind es im Vergleich eben zu China immer noch wenige Fälle insgesamt. Infektionen, ungefähr 4.800. Und wir haben es beim neuartigen Coronavirus mit Sterberaten zu tun, mit einer Letalität, die sich je nach Land im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegt oder sogar noch darunter. Also die Zahl der Todesfälle in Italien ist hoch, mit ungefähr 150 Fällen. Aber es ist eben auch eine Statistik mit kleinen Zahlen. Je größer die Datenbasis, desto sicherer, desto verlässlicher lässt sich natürlich einschätzen, wie gefährlich solch ein Virus tatsächlich ist.
Aber es gibt auch eine Studie chinesischer Wissenschaftler, die von unterschiedlich gefährlichen Virentypen ausgehen. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Veröffentlichung, die bereits seit einigen Tagen kursiert. Forscher aus China, die haben über 100 bereits entzifferte Virengenome von SARS-CoV-2 heruntergeladen und untersucht, haben herausgefunden, wie ähnlich sich diese Erbanlagen sind. Und sie haben gesehen, das Erbgut verändert sich. Und das ist eigentlich auch keine Überraschung, besonders nicht bei RNA-Viren. Die sind eher instabil vom Erbgut her. Aber offenbar existieren zwei Varianten des Virus. Auch das wusste man eigentlich schon vorher. Diese Forscher haben nun neue Namen verteilt. Den einen haben sie den L-Typ und den anderen den S-Typ genannt. Interessant ist nun die Schlussfolgerung. Die Forscher sagen, anhand der Verbreitung der beiden Typen während der Anfangszeit der Epidemie in China lasse sich nun ableiten, der S-Typ sei die ursprüngliche Form gewesen, eher harmlos. Und daraus entstanden sei dann der wesentlich aggressivere L-Typ. Und der sei vor allem für den großen Ausbruch verantwortlich. Es gäbe also eine harmlose Variante, die sich immer etwas unter dem Radar bewegt, und eine gefährliche Variante. Aber Christian Drosten, Virologe an der Charité, der sagt im NDR, allein am Genom lasse sich üblicherweise nicht ablesen, wie gefährlich solch ein Virus sei. Er wirft den chinesischen Forschern vor, dass sie ihre Befunde überinterpretieren. Es ist eben keine kontrollierte Studie unter isolierten Bedingungen. Die Reaktion der Behörden in China, die ganzen Abläufe, die waren so dynamisch, dass man all diese Einflüsse mit berücksichtigen müsste. Aber eben das genau ist in dieser Studie nicht geschehen.
Aber irritierend ist es ja schon, dass in Italien 148 Corona-Infizierte gestorben sind. Lässt sich das wirklich nur mit den kleinen Fallzahlen und entsprechend großen Schwankungen erklären?
Naja, also wie schon gesagt, es ist eben eine Statistik mit kleinen Zahlen. Und entscheidend ist ja natürlich auch die absolute Zahl der Infizierten, wenn man die Letalität, die Sterblichkeit berechnen will. Da gibt es natürlich eine große Dunkelziffer. Und die hängt auch davon ab, wie intensiv denn überhaupt getestet wird auf Infektionen mit diesem Virus. Und wie viele Menschen erkranken, eventuell schwer erkranken, vielleicht sogar sterben, das hängt nicht nur vom Virus selbst ab. Eine ganze Reihe anderer Faktoren spielt da eine Rolle. Also wie gut ist das Gesundheitssystem aufgestellt, um Epidemien einzudämmen, um Erkrankte auch zu behandeln? Und wie sieht denn überhaupt die Demografie eines betroffenen Landes aus? Es gibt ja die bekannten Risikofaktoren. Eher ältere Menschen sind von schweren Verläufen betroffen und Menschen mit einer Vorerkrankung. Also man vergleicht ja die Mortalität von SARS-CoV-2 mit derjenigen der Grippe, der Influenza. Und wenn man das als Maßstab, als Vergleich anlegt, dann liegen die Corona-Zahlen je nach Land entweder darüber oder darunter. Aber die sind eben auch noch mit einer gewissen Ungewissheit behaftet und eine Bewertung fällt schwer. Aber die Zahlen werden umso genauer, je weiter die Pandemie voranschreitet. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, Verlässliches zu sagen.
Danke, Arndt Reuning, für diese Einordnung. Forscher haben es am Beginn ihrer Karriere besonders schwer. Sie arbeiten mit befristeten Verträgen, müssen innerhalb kurzer Zeit Artikel publizieren und sind oft von der Gunst eines einzigen Betreuers abhängig. Ihre Macht ist begrenzt, die der Vorgesetzten manchmal erheblich. Was dazu führt, dass viele junge Wissenschaftler sich nicht trauen, Missstände oder Fälle von Mobbing zu melden. Mit unguten Machtverhältnissen hat sich vor kurzem eine Tagung in Berlin beschäftigt. Christine Westerhaus hat sich dort umgehört.
Die Geschichten, die Whistleblower in der Forschung erzählen, sprechen eine eindeutige Sprache. Wer auf Unregelmäßigkeiten hinweist, muss damit rechnen, dass die eigene Karriere beendet wird. Doch auch wer sich gegen Mobbing oder Ausbeutung durch Vorgesetzte wehrt, dem drohen Nachteile. Schlechte Bewertungen, Ausschluss von Fördergeldern und Arbeitsverträge, die nicht verlängert werden. Heinz-Heinrich Trute kennt ein paar solcher Fälle aus eigener Erfahrung. Er ist Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg und war viele Jahre als Ombudsmann für die Wissenschaft tätig.
Die entsprechenden Institutsleitungen haben sich gegen diese Person nie durchgesetzt. In dem einen Fall war bereits sogar die Emeritierung eingetreten, aber die Person war weiterhin der eigentliche Herrscher in dem Institut. Alle wissen im Grunde, wie es ist. Alle gucken weg, bis irgendeiner mal den Mut findet. Dann sagen alle, ja, also ich meine, das weiß doch hier jeder. Ja? Man kann aus vielen Schilderungen erfahren, wie hoch der Druck für die Beteiligten gewesen ist. Aber das muss natürlich adressiert werden durch Maßnahmen gegenüber diesen Instituten.
Denn viel zu oft passiere nichts. Zum einen, weil Forschende die betreffenden Institute einfach lautlos verlassen, wenn sie den Druck nicht mehr aushalten. Zum anderen, weil Forschungseinrichtungen Berichte über Mobbing oder Schikane nicht ernst genug nehmen. Oder einfach ignorieren, um Skandale zu vermeiden und dem Ansehen ihrer Institution, vor allem dem internationalen Renommee, nicht zu schaden. Doch das sollte Konsequenzen haben, meint Hans-Heinrich Trute.
Denn ich meine, wer so etwas macht und zulässt, der lässt zu, dass Leute verheizt werden. Ja. Und das kann nicht sein. Also da müssen auch organisationsbezogene Maßnahmen getroffen werden. Zum Beispiel, dass dann eben sie für eine bestimmte Periode von der Förderung ausgeschlossen werden. Das trifft sie sehr. Da müssten sich Förderer wie die Volkswagen-Stiftung, DFG und ähnliche, müssten sich einfach da bewegen. Ja. Und andere private oder öffentliche Stiftungen.
Gleichzeitig verhindert ein Klima der Angst, dass Forscher sich trauen, wissenschaftliches Fehlverhalten zu melden oder eigene Irrtümer einzugestehen. In den Niederlanden wurde 2018 ein neuer Verhaltenskodex für gute wissenschaftliche Praxis eingeführt. Darin wird ausdrücklich ein sogenanntes Blame-Free Reporting gefordert. Forscher sollen eigene Fehler offen diskutieren dürfen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Lex Buter von den Amsterdam University Medical Centers in den Niederlanden, der an den Leitlinien mitgearbeitet hat, hält das für ein wichtiges Instrument, um die gute wissenschaftliche Praxis zu sichern.
Das Wichtigste ist eine offene Forschungsatmosphäre, in der Zweifel und eigene Fehler diskutiert werden können. Mach niemandem Vorwürfe für Fehler, die er selbst zugibt, sondern analysiere sie mit ihm und hilf ihm oder ihr, diese in Zukunft zu vermeiden. Das ist sehr wichtig. Und das hat auch viel mit den Machtverhältnissen zu tun.
Denn wer seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen antreibt und schnelle Ergebnisse und Publikationen erwartet, duldet meist keine Fehler. Und das kann schnell dazu führen, dass Forschende Abkürzungen nehmen. Zum Beispiel, indem sie ihre Daten frisieren, um sie publizieren zu können. Oder andere Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis einfach umgehen.
There is now nothing wrong with some level of competition.
Es gibt nichts gegen eine gewisse Konkurrenz unter Forschern einzuwenden. Doch wenn diese zu einem Hyperwettbewerb wird und große Aggressionen entstehen, weil alle um wenige Forschungsstipendien kämpfen müssen, dann ist Konkurrenz kontraproduktiv. Denn dann wird es für die eigene Karriere günstig, mindestens ein paar Abkürzungen zu nehmen.
Und das würde bedeuten, dass Forschende, die weniger sorgfältig arbeiten, für ihre Schlampigkeit belohnt werden.
Soweit Christine Westerhaus und mehr zum Thema hören Sie am Sonntag. Facetten der Macht um 16.30 Uhr im Deutschlandfunk oder online unter dlf.de/Wissenschaft im Brennpunkt. Es war zu lange zu trocken im letzten Sommer. Ganze Wälder starben, nicht nur, aber auch wegen des Wassermangels. Und auf den Äckern verdörrte das Getreide. Das Ergebnis? Massive Ernteausfälle. Wir werden uns im Zuge des Klimawandels darauf einstellen müssen. Wie Landwirte trotzdem die Dürre unbeschadet überstehen, dazu kam jetzt ein Vorschlag vom ZALF, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg. Dort bereitet Jörg Schaller gerade Versuchspflanzungen vor, auf denen er Böden mit Silizium veredeln will. Eine simple Maßnahme, die die Wasserspeicherkapazität erhöhen soll. Wer auf die Idee kam, war meine erste Frage.
Also es ist bekannt, dass vulkanaschehaltige Böden ein sehr großes Wasserspeichervermögen haben. Die enthalten auch sehr große Mengen an amorphen Silikaten. Und wir haben uns deshalb die Frage gestellt, welchen Einfluss amorphe Silikate auf die Wasserhaltekapazität von Böden haben.
Wie viel von der Substanz ist denn in anderen Böden enthalten?
Also in nicht landwirtschaftlich genutzten Böden ist die Konzentration bis zu 5 oder 6% und in landwirtschaftlich genutzten Böden ist sie meist geringer als 1%.
Wie kommt das, dass da so wenig Silikat nur noch drin ist?
Ja, Silizium wird von vielen Getreidepflanzen in großen Mengen akkumuliert und somit auch in die Biomasse eingebaut. Und mit der Ernte werden dann recht große Mengen, die im Stroh quasi enthalten sind, dem Boden entzogen.
Sie haben jetzt nun geschaut, ob zusätzliches Silizium die Böden wieder aufmöbeln könnte sozusagen. Welche Mengen müssen wir ausbringen, um welchen Effekt zu erzielen?
Also unsere Studie hat gezeigt, dass allein 1% genügt, um den Pflanzen mehr als 40% mehr pflanzenverfügbares Wasser zur Verfügung zu stellen. 1% in der Bodensubstanz. Wenn man davon ausgeht, dass es bis zu 5 oder 6% natürlich vorkommen kann und in Agrarböden derzeit geringer als 1% vorhanden ist, würde eine Aufdüngung um 1% im natürlichen Bereich liegen.
Das klingt nach echtem Mehrwert. Kann man das übersetzen in Dürretage zum Beispiel, die einen Boden so mehr überbrücken könnte? Ist er dann vielleicht eine Woche länger imstande, das Getreide am Leben zu erhalten?
Das kommt jetzt darauf an, was man von Kulturpflanze anbaut, wie tief auch die Wurzeln reichen. Aber wir reden da über einige Tage, von ja, wenigen bis vielleicht sogar eine Woche, die da überbrückt werden könnte. Es sind natürlich große Mengen, die dann eingebracht werden. Da muss man halt überlegen, ob das halt über Jahre hinweg langsam aufgebaut wird oder halt mit einem Mal. Aber unsere Studien haben gezeigt, dass wenn dieser Pool an amorphen Silizium einmal aufgefüllt ist, dies dann auch für mehrere Jahrzehnte quasi genutzt werden kann. Das ist nicht, dass es nur für ein Jahr reicht, sondern das ist ein fortwährender Prozess.
Sie haben zuvor bereits mit Silizium experimentiert an der Universität Bayreuth, wo Sie bisher geforscht haben, und herausgefunden, dass Silizium im Boden auch gebundenen Phosphor für die Pflanzen verfügbar macht. Pflanzen brauchen Phosphor und die Vorräte sind begrenzt. Könnte derselbe Silikatdünger vielleicht sogar zwei Probleme gleichzeitig lösen? Phosphorvorräte schützen und Wasser im Acker- und Waldboden speichern? Oder braucht man da verschiedene Substanzen?
Nein, das ist wirklich die gleiche Substanz, die wir da genutzt haben. Also dieses amorphe Silikat mobilisiert Phosphor, welcher nicht pflanzenverfügbar an Bodenpartikeln gebunden ist, sodass die Pflanze mehr Phosphor zur Verfügung hat und hält gleichzeitig sehr viel Wasser.
Verraten Sie uns noch, an welche Produkte Sie denken, wenn Sie von amorphen Silikaten sprechen. Gibt es die schon zu kaufen, zu wirtschaftlichen Preisen?
Also es gibt dieses Produkt, was wir zurzeit nutzen, ist ein pyrogenes amorphes Silikat. Das ist allerdings in einem Preissegment, was sich für die Agrarwirtschaft zurzeit noch nicht lohnt, aber wir sind mit den Herstellern derzeit am Diskutieren und am Ausprobieren, welche günstigeren Varianten dafür auch möglicherweise einsetzbar sind.
Sagt Jörg Schaller, Silizium macht den Acker zum Schwamm, eine Idee, die am ZALF in den nächsten Wochen im Freiland getestet werden soll. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Pyritz.
Eine Studie liefert neue Einblicke in die Entstehung von Erdnussallergien. Ein US-Forschungsteam hat 19 Personen untersucht, die unter einer Erdnussallergie leiden. Die Studie im Fachblatt Science Immunology zeigt, dass diese eine große Menge Immunglobulin-E-Antikörper im Verdauungstrakt aufwiesen. Diese verursachen eine Überreaktion des Körpers auf die Nüsse. Die Wissenschaftler untersuchten auch B-Zellen im Darmgewebe, weiße Blutzellen des Immunsystems, die die Antikörper produzieren. Dabei entdeckten sie, dass diese Zellen zwischen der Produktion von harmlosen und allergieauslösenden Antikörpern wechseln können. Der Mechanismus dahinter heißt Class Switch Recombination oder Klassenwechsel. Was genau den Wechsel hin zu den schädlichen Antikörpern auslöst, ist noch unklar. Den Prozess zu unterbinden könnte aber ein vielversprechender Therapieansatz gegen Allergien sein, so die Autoren.
Ein neu entdeckter Tiefseekrebs hat Mikroplastik im Körper.
Aufgrund dieser Tatsache und um auf die Vermüllung der Weltmeere auch an abgelegenen Regionen aufmerksam zu machen, wurde der Art der wissenschaftliche Name Eurythenes plasticus verliehen. Die neu entdeckte Spezies zählt zu den Flohkrebsen und ist etwa 5 cm groß. Entdeckt wurde sie an einem der tiefsten Punkte der Erde, in etwa 6500 Meter Tiefe im Marianengraben in der Nähe der Philippinen. Die Artbeschreibung haben die Forschenden im Fachmagazin Zoo Taxa veröffentlicht. Exemplare der neuen Art wurden bereits 2014 mit Hilfe von Köderfallen geborgen. Im Darm eines dieser Tiere wurde eine Mikroplastikfaser gefunden.
Auf der ISS gewachsener Salat ist von guter Qualität.
Zwischen 2014 und 2016 wurde auf der Internationalen Raumstation Salat angebaut, teils dort verzehrt und teils gefroren zur Erde geschickt. Zu Vergleichszwecken wurde unter denselben Bedingungen, was Temperatur, Feuchte und CO2-Daten angeht, Salat auf der Erde angepflanzt. Im Rahmen einer im Fachmagazin Frontiers in Plant Science publizierten Studie hat ein Forschungsteam die Qualität des Weltraumgemüses jetzt genauer untersucht. Demnach war der auf der ISS kultivierte rote Romana-Salat frei von gesundheitsschädlichen Mikroben wie E. coli und Salmonellen. Zudem war er ungefähr so nährstoffreich wie der auf der Erde gewachsene. Teilweise enthielt der Weltraumsalat sogar mehr Kalium, Phosphor und Zink. Im All angebautes Gemüse verspricht Astronautinnen und Astronauten mit zusätzlichen Nährstoffen und Vitaminen zu versorgen, besonders auch im Hinblick auf Langzeitaufenthalte im Weltraum wie bei einer Mars-Mission.
Haushunde sind oft verhaltensauffällig.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachblatt Scientific Reports. Die Forschenden nutzten Online-Fragebögen von Hundehaltern, um 7 problematische Eigenschaften bei knapp 14.000 finnischen Haushunden zu analysieren. Mehr als 2/3 der Tiere zeigten demnach Aggressionen und Furcht. Das häufigste Merkmal war die Empfindlichkeit gegenüber Lärm, zum Beispiel Donner oder das Geräusch von Feuerwerkskörpern. Etwa 1/3 der Hunde zeigte Angst vor Artgenossen, fremden Menschen oder ungewohnten Situationen. Die Ergebnisse weisen den Autoren zufolge darauf hin, dass die Probleme weit verbreitet sind und die Lebensqualität vieler Hunde einschränken. Bestimmte Zuchtmaßnahmen könnten Abhilfe schaffen.
Künstliches Licht stört das Verhalten von Meereslebewesen in der Polarnacht.
In der 6 Monate anhaltenden Polarnacht beeinflusst das natürliche Licht von Mondsternen und Polarlichtern vermutlich das Verhalten der Lebewesen in arktischen Gewässern, zum Beispiel deren Wanderungen oder den Beutefang. Das Licht von Schiffen stellt dabei einen Störfaktor für Fische und Zooplankton dar, wie ein Forschungsteam im Fachblatt Communications Biology berichtet. Die Effekte seien noch in 200 Meter Tiefe zu beobachten. Kunstlicht könnte damit Beobachtungen zum marinen Ökosystem verfälschen, warnen die Autoren. Das Problem könnte sich außerdem mit zunehmender menschlicher Aktivität in der Arktis verschärfen.
Sternzeit, 6. März. Jurist und professioneller Liebhaberastronom. Der Jurist Hans Fehrenberg, der heute vor 110 Jahren in Emden auf die Welt gekommen ist, zählte zu den größten Amateurastronomen des vergangenen Jahrhunderts. Nach Studium, Militärdienst und Kriegsgefangenschaft übernahm er den Verlag seines verstorbenen Vaters. Dort gab er später seine astronomischen Werke heraus. Hans Fehrenberg war in den 60er Jahren einer der bekanntesten Astrofotografen weltweit. Herausragend ist sein Falkauer Atlas, die erste komplette Erfassung des gesamten Himmels. Die Bilder entstanden aus seiner Privatsternwarte in Falkau im Schwarzwald und in Südafrika. Der Atlas war in 2 Druckversionen erhältlich. Schwarz auf weiß, was vor allem für das Eintragen von Kometen oder Asteroiden nützlich war. Für die nächtliche Arbeit am Teleskop aber war weißer Druck auf schwarzem Grund besser, weil man so beim Blick auf die Sternkarte weniger geblendet wurde. Im Zeitalter digitaler Sternkarten kann man kaum mehr ermessen, welch ungeheuren Einfluss der Falkauer Atlas von Hans Fehrenberg hatte. Mit seiner Erfahrung wiederholte er das gesamte Unterfangen einige Jahre später und brachte den noch besseren Atlas Stellarum heraus, der bei Profi-Astronomen weite Verbreitung fand. Seine exzellenten Bilder veröffentlichte er zudem in etlichen Büchern, etwa dem legendären Atlas der schönsten Himmelsobjekte. Der hat ganzen Generationen von Himmelsfans die Wunder des Kosmos nahegebracht. Hans Fehrenberg ist 1991 gestorben. Der große Himmelsfotograf wurde 81 Jahre alt.
Die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft berichten gleich von der Gleichstellungsdebatte im Bundestag. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.